Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Die Jahreslosung steht im 73. Psalm, der Vers 28. In der offiziellen Übersetzung, glaube ich, dir nahe zu sein ist mein Glück. Gott, dir nahe zu sein ist mein Glück. Ich habe mich im Vorfeld mal gefragt, warum predigen wir eigentlich am Anfang des Jahres über die Jahreslosung? Warum passt das eigentlich immer? Kann das nicht mal passieren, dass da irgendein ganz komischer Vers rauskommt, wo man den Eindruck hat, so ein ganzes Jahr will ich jetzt nicht mit dem unterwegs sein? Und habe da mal geguckt und habe festgestellt, die ziehen den gar nicht. Ich habe ja immer so von den Herrnhuter Tageslosungen und die werden ja gezogen ausgegangen. Aber die Jahreslosung, die wird gar nicht gezogen, sondern die wird bestimmt. Da sitzen ein paar Leute zusammen und überlegen sich, was ist denn so ein, sag ich mal, ein knackiger Bibelvers, der ein ganz zentrales Anliegen der Bibel oder des christlichen Glaubens irgendwie in den Fokus rückt. Und damit er jetzt nicht so als politisches Statement gedeutet werden kann, wird er einfach 4 Jahre im Voraus bestimmt. Dann kann man sich natürlich auch immer zurücklehnen und sagen, haben wir ja schon vor 4 Jahren festgelegt. Und in aller Regel sind ja solche, ich sag mal, Fundamentalzugänge der Bibel oder grundlegende Überlegungen spannungsreich. Das war schon bei der letzten Jahreslosung sehr deutlich, wo klar war, nicht hier ist unser Zuhause, sondern im Himmel. Da war ganz klar 2 Gegensätze. Prallen da aufeinander. Und in dieser Jahreslosung ist das auch wieder der Fall, aber nicht ganz so offensichtlich vielleicht. Und es geht aber um eine ganz zentrale Spannung, die eigentlich jeder Mensch, der im Glauben leben möchte, der im Glauben bestehen möchte, irgendwie bewältigen muss, die immer wieder in unserem Leben als Christen auftaucht und der wir uns stellen müssen und der wir auch nicht entkommen können. Und in diesem Sinn ist auch der ganze Psalm 73 eigentlich aufgebaut wie so eine große Suchbewegung, könnte man sagen. Der Psalmist macht er deutlich eine Position der Ruhe. Irgendwie ist alles geklärt, alles ist fein. Und dann passiert etwas und damit kommt er überhaupt nicht zurecht und er macht sich auf die Suche. Er wird unruhig, er verlässt diese Position und versucht irgendwie damit zurechtzukommen und findet dann eine Lösung für ihn und kommt wieder zur Ruhe. Das ist letztlich so ein bisschen die Struktur, nach der ich auch heute vorgehen möchte. Und diese klare Position der Ruhe, die dieser Suchbewegung vorangeht, die taucht im ersten Vers direkt auf. Dort steht ein Lied Asafs: Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen folgen oder gehorchen. Das ist eine ziemlich klare Geschichte. Das ist ein Glaubenssatz. Ich glaube, Gott ist gut zu Israel. Und zu allem, die mit ganzem Herzen folgen. Der Begriff, den wir hier mit Herz übersetzen, hat in der damaligen Kultur noch eine viel weitere Bedeutung, als wir das heute so assoziieren. Heute heißt der Herz so emotional, mitten ins Herz heißt irgendwie, ich bin verliebt, ne? Und ich habe so große Gefühle und so weiter. In der damaligen Kultur hat der Begriff Herz eine viel weitere Bedeutung. Er meint viel mehr. Man könnte vielleicht sagen, er ist das seelisch-geistige Zentrum des Menschen. Er ist nicht nur Sitz der Gefühle, sondern auch des Wollens, des Denkens, des Handelns, des Planens, der ganzen Person, die darin zum Ausdruck kommt. Wenn hier also steht, allen, die ihm mit ganzem Herzen folgen, dann meint es nicht unbedingt nur allen, die ihm vertrauen, sondern es meint, die sich mit ihrem ganzen Leben vollständig mit allem ihrem Wollen, Denken, Handeln und so weiter Gott unterstellen. Und vielleicht kommt uns da so ein bisschen der Römerbrief Paulus in den Blick. Der schreibt in Römer 12, 1 und 2, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist so der Anspruch. Und er sagt, ja, Wenn Menschen das tun, wenn Menschen mit ganzem Herzen nachfolgen, Gott sich unterstellen, dann ist er gut zu diesen Menschen. Und jetzt gibt's daran, glaube ich, nicht viel zu rütteln. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass meine tiefste Überzeugung, dass Gott Menschen liebt, dass Gott mich liebt und dass Gott jeden, der sich ihm unterstellt, der ihn aufnimmt in sein Leben, jeden, der Jesus Christus auch aufnimmt, neutestamentlich gesprochen, dass der den liebt. Und sogar noch weiter. Gott hat uns ja sogar schon, wie Paulus auch deutlich macht, vorher geliebt. Schon bevor wir gesagt haben, ja, wir folgen dir nach, hat Jesus uns geliebt. Deswegen ist er ja auf die Welt gekommen. Deswegen ist er ja am Kreuz für uns gestorben, als wir noch in Sünde gelebt haben, als uns noch gar nicht interessiert hat, wer das überhaupt ist, als uns es vielleicht auch total egal war, was da passiert ist. Da hat er sich schon für uns geopfert, weil er uns liebt. Gott liebt Menschen. Und Gott liebt auch natürlich die Menschen, die sich ihm unterstellen. Und er will Gutes. Das ist meine feste Überzeugung. Gott strebt unermüdlich nach unserem Wohl. Das Problem ist nur, wenn ich mein Leben betrachte und wenn viele andere ihr Leben betrachten, dann kommen so mancherlei Dinge darin vor, die uns daran leicht zweifeln lassen. Auch Asaph hat diesen feinen und manchmal auch weniger feinen Widerspruch bemerkt. Und er wird für ihn zum großen Problem. Denn er schreibt ja, doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie ein Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quillt über vor bösen Plänen. Ihre Reden sind voll Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern dem Himmel. Ihre bösen Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind die alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum an und haben immer Glück. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute, die nicht an Gott glauben, ungefähr sich selbst so charakterisieren würden und glauben würden, dass sie verschont werden von allem. Aber zumindest hat Asaph diesen Eindruck. Den Leuten, die Gott nicht glauben, denen geht es unverschämt gut. Und sie werden für das, was sie tun, auch für das Schlechte, was sie tun, offensichtlich in gar keiner Weise irgendwie bestraft. Es ist jetzt nicht so, dass sie direkt vom Blitz getroffen werden. Und das ist ja verwunderlich. Und wir wissen das auch alle, das ist heute auch nicht anders. Ich meine, dass gerade die Leute in unserer Gesellschaft, die einen kräftigen Ellenbogen haben, die vielleicht auch stark auftreten, die sich gut ausdrücken können, die auch nicht davor zurückscheuen, auch mal unfaire Mittel einzusetzen, die mit allen Tricks arbeiten, dass die oft die Nase vorn haben, das war damals schon so und das ist heute so und das wird auch immer so sein. Da müssen wir uns auch gar nichts vormachen. Und wenn man sich deren Erfolg so besieht, dann kann man schon eifersüchtig werden. Das kann ich gut verstehen. Wenn man sich selbst sehr vieles sehr hart erarbeiten muss und muss zusehen, wie es anderen scheinbar einfach so zufällt, dann kann das eine echte Zumutung sein. In vielerlei Hinsicht. Das ist aber noch nicht das ganze Problem. Wenn es jetzt wenigstens so wäre, dass vielleicht die Leute, die sich nicht um Gott scheren, ein ganz tolles Leben haben, aber die Leute, die Gott treu nachfolgen, wenigstens dann noch gut abgesichert wären und so ganz gut zurechtkämen. Dann könnte man ja vielleicht noch deren Erfolg irgendwie als tragbare Ungerechtigkeit irgendwie verschmerzen. Ne? Solange ich ja meins habe, ist es ja fein. Aber auch das ist ja offensichtlich bei Asaph nicht der Fall, denn er schreibt dann noch weiter: Es war ganz umsonst her, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Es ist also nicht nur so, dass die Leute, die sich nicht um Gott scheren, Vorteile davon haben, sondern die, die sich um Gott kümmern und die sich ihm unterstellen, haben offensichtlich auch noch irgendwie Nachteile davon. Also nicht grundsätzlich, aber es kann wenigstens vorkommen. Ja? Man fühlt sich hier so sehr schnell an Hiob erinnert. Also der irgendwie so der Gerechteste ist, der hat am Ende das größte Leid erfahren und steht jetzt da. Und was ist jetzt? Und auch das kennen wir ja als Christen. Wir werden ja als Christen nicht von all den Dingen verschont, auch in unserem normalen Leben, die so passieren. Ja, da Ehen scheitern, Menschen sterben, der Arzt stellt uns eine schwierige Diagnose, Arbeitslosigkeit oder Probleme auf der Arbeit, die schnell auch existenzbedrohend werden. Das sind ja alles Dinge, die passieren uns Christen ganz genauso. Auch nicht, dass man den Eindruck hätte, weniger jetzt irgendwie als anderen Leuten. Die passieren halt ganz genauso. Und dazu kommt natürlich noch, das muss man sagen, außer diesen großen Krisen, die irgendwie für alle auch gleiche Krisen sind, ist es natürlich auch sehr individuell, was jetzt für uns eine Katastrophe ist und was jetzt für uns etwas ist, worauf wir eifersüchtig sind bei anderen. Was für den einen eine Katastrophe ist, muss für den anderen noch lange keine Katastrophe sein. Und das ist aber gerade das Interessante oft, dass das, worauf wir eifersüchtig sind bei anderen, auch gerade bei Nichtchristen vielleicht, dass das, was wir als schlimm empfinden, wo wir ein persönliches Scheitern empfinden, uns ganz oft zurückwirft auf den Kern unserer eigenen Persönlichkeit und die Frage, woraus beziehen wir eigentlich unseren Wert? Was glauben wir eigentlich ist wichtig an uns? Was ist an uns liebenswert? Was ist an uns bedeutsam? Worauf reagieren wir sehr heftig, wenn wir es in Gefahr sehen? Da ist jeder nochmal wieder anders, neben diesen großen Dingen, die eben für alle natürlich eine Krise darstellen. Und insofern birgt jedes Problem, jede Zumutung in unserem Leben als Christen immer zwei Möglichkeiten. Wir können scheitern daran, wir können damit nicht zurechtkommen, wir können uns verweigern oder wir können wachsen daran. Wir können etwas über uns selber lernen, wir können verstehen, wie wir sind und uns ändern. Das ist natürlich schwierig. Und wie sieht Scheitern aus, wenn wir scheitern? Der Anfang ist die Frage, die sich Asaf beginnt zu stellen und die wir uns alle unwillkürlich stellen und die irgendwie auch Teil eines normalen Verarbeitungsprozesses ist. Asaf fragt sich, warum ich? Warum passiert das jetzt ausgerechnet mir? Muss das sein? Ja. Frage habe ich mir auch schon gestellt. Wir hatten das mal, ich bin mal morgens aufgestanden und ziehe die Rollos hoch und wir hatten es früher so, dass unsere Küchenfenster oder damals war da auch nicht Küche, jetzt muss ich gerade umdenken, ist auch egal, unser Wohnzimmerfenster, was da auch so, dass das genau auf den Parkplatz raus zeigt, wo unser Auto immer steht. Und dann mache ich irgendwann morgens die Rollos auf und sehe unser Auto, wir hatten damals noch so einen schönen schwarzen VW Polo und ich sehe auch ziemliche Menge Schnee da oben drauf liegen, so eine geborstene Windschutzscheibe, die Motorhaube guckt so ein bisschen hoch, ja, das Dach ist ungefähr so geformt, würde ich schätzen, ne? Und Dachlawine runtergekommen, morgens früh, total Schaden. Ne? Das Auto war Schrott. Und dann bin ich natürlich rausgegangen, um zu gucken, was da los ist. Und dann gucke ich raus aufs Dach. Was denkt ihr, was ich da sehe? Das ganze Dach voll mit Schnee, nur genau über unserem Auto, eine Bahn, nix. Ja? So als hätte Gott da mal mit dem Finger so gemacht, hätte gesagt, unser Auto muss heute dran glauben. Und dann steht man natürlich da und der erste Gedanke ist, warum muss mir das jetzt passieren? Ne? Ist jetzt keine so dramatische Geschichte, aber ist natürlich sowas, wo man sich denkt, warum ich jetzt? Und diese Frage ist gar nicht schlimm. Wir können auch gar nicht anders, als uns oft diese Frage zu stellen. Nur ist das Problem, dass wir von Gott in aller Regel darauf keine befriedigende Antwort bekommen. Wenn wir ihn fragen, warum ausgerechnet ich, dann antwortet er meiner Erfahrung nach höchst selten. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Und da kann man schnell verbittern, je nachdem, worum es geht. Da kann man anfangen, mit Gott zu hadern. Und an dieser Stelle steht auch Asaf vor der Entscheidung. Ja? Er sagt, ich wäre fast irre geworden, ich wäre fast gefallen, ich wäre gestrauchelt, ich bin gestrauchelt und wäre gefallen. Offensichtlich steht Asaf vor einer Art Abgrund. Und diesen Abgrund, die kennt die Bibel sehr gut und ich würde auch sagen, mancher Christ ist schon in diesen Abgrund gefallen und nicht wieder rausgekommen. Der Hebräerbrief beschreibt das so. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Bitterkeit. Man kann sich das richtig vorstellen, wie das so tagtäglich gärt, in einem hochwächst. Man wälzt die Frage von rechts nach links, von links nach rechts. Man kriegt keine Antwort. Man schläft schlecht. Man bewegt das. Warum ich? Und dann wird man bitter. und man fängt an, mit Gott zu hadern. Und früher oder später schließt man sich von Gottes Gnade aus. Gott ist ungerecht. Ich will das gar nicht, dass Gott in meinem Leben eine Rolle spielt. Ich will gar nicht, dass Gott irgendwas für mich tut. Er kümmert sich eh nicht, denkt man sich dann vielleicht. Und irgendwann überträgt sich dann diese Bitterkeit, wenn sie lang genug gewachsen ist, natürlich auch auf die anderen. Zynismus, Sarkasmus. Man kriegt das mit, wenn man mit so Leuten spricht einfach. Asaf entscheidet sich aber, einen anderen Weg zu gehen. Er entscheidet sich, mit dem Problem anders umzugehen. Und er schreibt weiter, aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühe mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen, sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Auch das ist eine Ansage. Wir wissen gar nicht, der Psalm beschreibt das nicht explizit, wie jetzt Asaf zu diesem Sinneswandel gekommen ist. Wir wissen nur, dass das irgendwas mit dem Tempel zu tun hat. Vielleicht auch mit dem Dienst im Tempel. Asaf geht nach dem damaligen Denken in die Gegenwart Gottes, dahin, wo Gott wohnt. Er stellt sich in irgendeiner Weise Gott mit seinem Problem und findet eine Lösung. Und Asaf versteht zunächst erstmal seine Grundannahme vom Anfang, die trifft voll zu. Er hatte nur einige Dinge vielleicht nicht ganz im Blick. Erster Punkt, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Die Leute, die sich nicht um Gott scheren und die sich nicht um Gottes Gerechtigkeit scheren, können kein gutes Ende erwarten. Es ist nicht an uns Christen zu richten oder zu bestimmen, wer das sein soll. Aber wir können uns darauf verlassen, dass wir, weil wir uns um Gottes Dinge scheren und weil wir Gott nachfolgen, ein gutes Ende nehmen werden und dass auch Gerechtigkeit herrschen wird und dass Gott uns vor Unheil schützt und bewahren wird. Aber Gott hat dafür auch seinen eigenen Zeitplan. In Jesaja 55 lesen wir, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Asaf sagt das ja auch selber, er versteht es nicht. Er hat sich den Kopf darüber zerbrochen und er versteht es nicht. Und er hat es auch jetzt später noch nicht verstanden, weil man es nicht verstehen kann. Da gibt es auch gar nichts zu verstehen. Wir können auch nicht erwarten, dass immer alles so geschieht, wie uns das gefällt. Gott kann nicht gerade immer bei uns vorbeikommen, bevor er irgendwas tut und warten und uns das erklären, bis wir das auch verstanden haben und es abnicken. Das ist auch gar nicht unser Job, dann wäre er ja auch nicht Gott. Ich würde auch gar nicht so einen Gott haben wollen, der immer bei mir vorbeikommt und fragt, ob ich das auch gut finde, was der jetzt tut. Ja? Und es ist natürlich, dass wenn Gottes Vernunft höher ist als unsere Vernunft, das muss ja so sein, dass dann Gott Dinge tut, die wir unvernünftig finden oder wo wir nicht mehr mitkommen. Wenn wir immer alles verstehen würden, dann wäre seine Vernunft nicht höher als unsere. Das bedingt sich. Wenn wir glauben, dass es einen Gott gibt, der größer ist, als wir sind, dann muss er Dinge tun, die wir nicht verstehen. Und das müssen wir akzeptieren. Das gehört zum Paket des Glaubens einfach mit dazu. Stattdessen müssen wir seinen Zeitplan akzeptieren und geduldig sein, auch wenn das schwer ist. Wir dürfen natürlich fragen, warum tust du das, warum ich? Keine Frage, das dürfen wir. Wir dürfen nur nicht erwarten oder wir dürfen die Antwort nicht fordern. Wenn Gott uns antworten will, dann wird er uns antworten. Wenn er uns nicht antworten will, dann ist es auch seine Entscheidung. Aber wir haben kein Recht auf eine Antwort auf diese Frage. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das hilft mir an der Stelle immer sehr weiter. Das heißt, die Mühlen Gottes mahlen langsam, aber trefflich fein. Alles kommt schon zum Ziel. Wir müssen oft nur warten. Und das Dritte, und das finde ich auch sehr tröstlich, letztlich wird ja im Psalm auch deutlich, ist es Gott, der Asaf die Treue hält, nicht Asaf, der Gott die Treue hält. Denn wie er auch selber schreibt, Gott hält ihn die ganze Zeit. Gott führt ihn letztlich zu einer Position, in der er wieder glauben kann. Und Asaf sagt ja von sich selber auch, am Ende, ich stand da wie ein dummer Esel. Ja, in der Situation, ich habe dich nicht verstanden, ich war einfach dumm, aber du hast mich gehalten. Du hast mich geführt. Du hast dafür gesorgt, dass ich, auch wenn ich nicht sehen konnte, trotzdem die richtige Straße lang gelaufen bin. Auch wenn ich das verstehe, ich auch nicht, wie das gehen kann. Aber Gott macht das. Gott kümmert sich, auch wenn wir ihm nicht zutrauen, dass er das tut und auch wenn wir ihm nicht vertrauen, dass er das tut. Er hält uns die Treue. Und wenn wir jetzt relativ am Ende dieses Psalms auf die Jahreslosung treffen, dir nahe zu sein, ist mein Glück, dann verstehen wir jetzt vielleicht auch noch mal besser oder tiefer, dass das keine Anleitung zum Glücklichsein ist. Das ist kein Fünf-Punkte-Programm. So, dir nahe zu sein ist mein Glück, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie bin ich dir nah. Na, dann mache ich den Fünf-Punkte-Gebetskurs und dann bin ich ja Gott nah und jetzt bin ich glücklich. So funktioniert das nicht und so ist es nicht gedacht. Sondern es ist in erster Linie eine Herausforderung, sich auch dann, wenn nirgendwo auch ansatzweise Glück in Sicht ist, trotzdem zu Gott zu bekennen. Und es ist auch mit Sicherheit ein Bekenntnis, Gott zu vertrauen, auch in solchen Situationen und zu vertrauen, dass er alles zu einem guten Ende bringt. Und das ist eine Grundspannung, der können wir nicht entfliehen. Denn auch Asaf hat ja nur seine Sichtweise geändert. Die Probleme sind ja immer noch da. Asaf guckt sich jetzt die Leute immer noch an und sie tun ja genau das Gleiche. Sie sind immer noch nicht krank geworden, nur weil Asaf sich irgendwie im Tempel da mal mit Gott drüber ausgesprochen hat. Die Ungerechtigkeit ist immer noch da. Asaf versteht es immer noch nicht. Aber er kann jetzt akzeptieren, dass er in dieser Spannung steht. Und er maßt sich nicht an, ein Urteil darüber fällen zu können, ob die guten oder die schlechten Dinge, die ihm oder anderen Menschen passieren, besser so passiert wären oder doch besser nicht passiert wären oder doch vielleicht besser anders passiert wären. Er kann hinnehmen, dass es Gottes souveräne Entscheidung ist. Und so können wir vielleicht auch in der Beziehung zu Gott aufhören zu fragen oder aufhören darum zu bitten, obwohl das natürlich auch in Ordnung ist, dass Gott uns Leid erspart, sondern stärker noch darum bitten und uns stärker darauf ausrichten, dass Gott uns in dem, was uns passiert, Bewährung schenkt. Dass er bei uns ist, dass er das auffängt und akzeptieren, dass Gott souverän ist, auch wenn das manchmal fast unmöglich erscheint angesichts der Dinge, die uns passieren. Und wenn ich jetzt auf 2014 gucke, dann frage ich mich, was wird jetzt im nächsten Jahr passieren? Werde ich einen Job finden? Ja, ich bin ja auch in der Umbruchphase. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich gesund bleibe? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Frau gesund bleibt? Wie kann ich Sicherheit schaffen? Wenn man Kinder hat, wie kann man auch dafür sorgen, dass sich die Kinder gut entwickeln? Wie können wir sicher leben? Wie können wir in Wohlstand leben? Wie können wir erfolgreich leben in 2014? Ich kenne die Antwort auch nicht. Aber ich sehe es auch nur als sehr begrenzt meine Aufgabe an, die Antwort darauf zu kennen. Viel entscheidender für mich ist, dass wenn ich auf die Jahreslosung schaue, dass das mein Gebet sein kann. Dass wenn gute Dinge passieren und dass wenn schlechte Dinge passieren, ich mit diesen Dingen zu Gott gehe und mit ihm darüber spreche und in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott versuche, diese Dinge aushalten zu lernen. Die Souveränität Gottes auch aushalten zu lernen. Ich kann nicht aus dieser Spannung heraus. Und insofern lasst es unser Gebet sein in 2014, dass wir mit allen Dingen in der Gemeinschaft mit Christus bleiben und dass wir nicht fallen und bitter werden an den Dingen, die wir nicht verstehen und auch aneinander hilfreich sind. Dass nicht jemand sich vielleicht, wenn wir schlecht mit den Dingen umgehen, ein Beispiel an uns nimmt und selber zu Fall kommt durch unsere eigene Bitterkeit. Das wünsche ich mir.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.